Birgit Kersten Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Ja, tatsächlich solltest du zu denjenigen gehören, die meine Episoden regelmäßig hören, dann ist dir aufgefallen, dass ich eine kurze Pause gemacht habe. Diese Pause ist dem geschuldet gewesen, dass ich in Fortbildungen war, jede Menge an Terminen hatte, die es mir beide Male unmöglich machten, wirklich in Ruhe einen Podcast aufzunehmen. Dafür bringe ich dir heute ein Thema mit, was meines Erachtens nach so hinterrücks quer durchs Auge ein Thema ist, was dich und mich, jeden, der oder die in Führung ist, aber auch in anderen Kontexten mit vielen Menschen zu tun haben, berühren sollte, beschäftigen sollte. Es geht im Groben darum, was du in deiner Biografie dir angeeignet hast und wie du hier mit bestimmten Glaubenssätzen deinem Umfeld, dir und, wenn du in Führung bist, deinen Mitarbeitenden schädlich oder aber Mehrwert sein kannst. Ich hatte eben schon erwähnt, ich war in einer Fortbildung und in dieser Fortbildung geht es im weitesten Sinne um Traumatisierung. Jetzt kann man sich fragen, naja, was hat denn Traumatisierung eigentlich mit meiner Art und Weise zu tun, dass ich mit Führungskräften vor allen Dingen arbeite? Ja, das muss nicht in allererster Linie in sofortiger Verbindung stehen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass du und ich, dass jeder von uns mehr oder weniger kleinere oder größere Traumata erfahren hat. Dabei geht es nie darum, was genau du oder ich an Erfahrung haben. Also es kann eine Narkose sein, bei der du zu früh aufgewacht bist oder aber eine Narkose, bei der du zu spät eingeschlafen bist. Es kann ein Schockmoment sein, als du einen Unfall gesehen hast, der ganz, ganz dramatisch war. Es kann auch etwas sein, was dich sehr, sehr, sehr betroffen gemacht hat, weil du etwas Schreckliches gesehen hast, einen schrecklichen Film gesehen hast oder aber weil du tatsächlich Übergriffe erlebt hast, weil du angegriffen worden bist, überfallen worden bist oder weil du vielleicht sogar auch tätlich angegangen wurdest. Du merkst, eine Traumata-Beschreibung hat nichts mit einem maßgeblich schrecklichen und grundsätzlich immer nur diesen ganz, ganz großen schrecklichen Dingen zu tun, wie Krieg oder Kriegsversehrter oder sowas oder eben Übergriffe und Überfälle, sondern es gibt eben auch ganz viele kleine Dinge, kleinere Dinge, vermeintlich kleinere Dinge, die bei dir und bei mir zu verschiedenen traumatischen Reaktionen führen. Denn, ja, da hast du vielleicht richtig gehört, hier geht es darum, dass nicht die Handlung, das Geschehen als solches per se das Trauma ist, sondern die Art und Weise, wie du mit deinen Kompensationsstrategien damit umgegangen bist. Und hier gilt natürlich, je kompetenter du dich gefühlt hast, je selbstverständlicher du auf Reflex, auf Schutzmechanismen zurückgegriffen hast, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Umstand bei dir eine traumatische Kettenreaktion auslöst. Je jünger du aber bist oder warst, desto weniger selbstverständlich hast du Abwehrstrategien oder Kompensationsstrategien. Und es bedeutet, dass je jünger wir waren, desto wahrscheinlicher haben sich das ein oder andere Geschehen in uns als traumatische Kettenreaktion festgelegt. Ja, nichtsdestotrotz, vielleicht bist du in Führung und denkst, meine Güte, was rede ich denn hier über solche schweren Dinge? Und ich möchte dich an der Stelle tatsächlich mal mitnehmen in eine persönliche Geschichte, um dir deutlich zu machen, wie maßgeblich es ist, sich damit auseinanderzusetzen. Denn das, was du in deiner Biografie gelernt und eventuell verdrängt hast und trotzdem im Moment selbstverständlich auf bestimmte Reaktionsmuster zurückgreifst, die dir zwar kontraproduktiv erscheinen, du aber kognitiv nicht drankommst. An diesen Stellen werden wir höchstwahrscheinlich über traumatische Kettenreaktionen oder Reaktionsmuster reden können. Ich habe in meiner Biografie immer wieder erfahren, dass ich zu bestimmten Triggerpunkten auf einmal unwahrscheinlich aggressiv wurde und ganz schnell in meinem Umfeld auch tatsächlich für Angst sorgte, weil ich eloquent bin, das kriegt man jetzt hier mit, auch wenn ich friedlich bin sozusagen. Und es gibt immer wieder Momente, in denen ich das kognitiv zwar begriffen habe, hey, eigentlich ist das gar kein Grund, hier so out of order zu gehen. Hier ist es überhaupt kein Grund, so invasiv zu werden. Und trotzdem passierte es mir. Ich konnte mir sozusagen immer wieder dabei zuschauen, wenn das passierte. Und vor einigen Monaten, also exakt tatsächlich so im Dezember 23, ist mir etwas nochmal zu diesem Verhalten aufgefallen. Ich bin erneut in eine sehr, sehr kippelige Situation gekommen und in dieser Situation wollte ich diesmal bewusster reagieren und habe von meinem Umfeld sofort, also aus Sorge, dass ich hier wieder in meine alten Muster hineinfalle, nämlich laut werde, energisch werde und so weiter, ein Stoppsignal bekommen. Das hat mich unwahrscheinlich verletzt, weil ich gemerkt habe, oh, mein Umfeld macht sich gleich Sorgen, wenn es bestimmte Situationen gibt, dass Birgit hier eventuell etwas zu forsch, zu laut, zu frech, zu energisch, zu invasiv, zu vernichtend sein könnte. Ich finde das per se ja keinen schönen Effekt, ne, auf das Umfeld. Also ich weiß nicht, ob du das cool findest, wenn Menschen in deinem Umfeld Angst vor dir haben oder vor bestimmten Reaktionsmustern von dir. Dahinter habe ich dann etwas gemerkt, ich bin dem nachgegangen und habe dann hinterher gemerkt, dass da eine ganz große Verletztheit liegt. Eine ganz große Verletztheit, nicht nur von diesen Menschen, die mir das Stoppschild entgegengehalten haben, sondern eine Verletztheit, die ganz, ganz alt war. Und dabei ist mir dann, ich habe ziemlich lange gebraucht, um das irgendwie zu verarbeiten und wirklich auch in der Tiefe mal anzuschauen, habe aber Folgendes erkannt. Und zwar gibt es hinter diesem für was kämpfen, hinter diesem in den Kampf gehen, in die Aggression gehen, gibt es einen ganz, ganz großen Glaubenssatz, der sich bei mir in meiner Kindheit manifestiert hat. Der Glaubenssatz heißt, ich muss stark sein, weil sich sonst niemand um mich kümmert. An sich eine schreckliche Aussage. Weil, wenn ich daran mich versuche zu erinnern, woher das kommt, dann weiß ich, dass meine Eltern alles oder sehr viel zumindest dafür getan haben, dass ich von ihnen Unterstützung bekommen habe, dass ich von ihnen angeleitet wurde, ermutigt worden bin. Und nichtsdestotrotz gibt es bei mir in meiner Biografie eine Situation, da bin ich als Kleinkind ins Krankenhaus gekommen. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem das mit Kleinkind, ich war damals ein Jahr, bedeutete, dass die Eltern nur zu bestimmten Zeiten ins Krankenhaus kommen durften und dass selbstverständlich die Einleitung der OP unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sprich auch unter Ausschluss der Eltern stattfand. Heute kriegt jeder, der Vater oder jede, die Mutter ist, dabei bei diesem Gedanken einen Kamm, ne, der anschwillt oder aber gesträubte Nackenhaare. Damals war das üblich und ich bin eben eines dieser Kinder gewesen, was damals operiert wurde, ohne dass meine Eltern mich begleiten konnten. Und ohne dass ich das wirklich mit Bildern belegen kann, denn die bildhafte Erinnerung startet ja eigentlich erst mit 3 Jahren, ist es so, dass ich in diesen Zeiten auf jeden Fall eine Erinnerung von genau diesem Gefühl habe. Verlassen sein, alleine sein, ausgeliefert sein. Und weil Kinder in diesem Alter ja noch überhaupt gar kein Gefühl für Zeit haben, ist es also überhaupt gar nicht einem Einjährigen zu erklären gewesen, wie lange denn die Mutter weg war oder wann sie denn wiederkommen würde, sondern ich war einfach alleine. Und dieses Gefühl hat sich in mir zu einem tiefen Überzeugungswert entwickelt. Den habe ich dann nicht natürlich mit einem Ja für mich formuliert, also ne, das wäre ja absurd. Aber das Reaktionsmuster, was dahinter liegt, hat sich in mir und meinem Verhaltensmuster, meinen körperlichen Reaktionen tatsächlich festgelegt. Immer da, wo ich den Eindruck hatte, dass ich verlassen wurde, allein gelassen werde, bin ich in meinen Kampfmodus gegangen, in meinen Verteidigungsmodus. Und dabei rede ich hier nicht unbedingt über so dramatische Sachen wie, dass dann schon mal Beziehungen kaputt gegangen sind oder aber, dass Arbeitsprozesse vielleicht oder Kundenbeziehungen sich verabschiedet haben. Nein, die noch nicht mal. Sondern vielmehr, wenn ich in meinem direkten Umfeld von Menschen, die mir wirklich sehr, sehr viel bedeutet haben oder bedeuten, den Eindruck hatte, dass die mich jetzt hier gerade in der Diskussion alleine lassen oder aber, dass ich den Eindruck habe, dass ich überhaupt gar nicht verstanden werde für das, was mir sehr wichtig ist. Also überall in solchen Momenten, die eigentlich nichts mehr mit meiner Krankenhauserfahrung als Kleinkind zu tun haben, aber mit dem Gefühl, allein zu sein, so weit abgekoppelt sind von dieser Krankenhaussituation und einfach integriert sind in meinen Alltag, dass ich jedes Mal da, wo ich den Eindruck hatte, eben allein, so Don Quixote, ne, gegen die Welt, in den Kampfmodus gezogen bin. An sich eine ganz, ich sag mal, ganz normale, eine ganz selbstverständliche Entwicklung, die allerdings wenig hilfreich ist im Umgang mit Menschen, die mir wertvoll sind, im Umgang mit Menschen, mit denen ich umgehen möchte, und zwar wertschätzend umgehen möchte, diese Reaktionsmuster sind mir nicht hilfreich, um souverän zu bleiben, um in einer angemessenen Verhaltensweise auf bestimmte Situationen zu reagieren. Das heißt, dieser Glaubenssatz sei stark, denn sonst bist du allein. Der ist so sehr in mir etabliert, dass hier die kognitive Auseinandersetzung mit dem, so ist das, das ist ein Glaubenssatz, der ist in deiner Biografie entstanden und jetzt leg den doch einfach ab, eben nicht funktioniert. In meiner Fortbildung arbeite ich dort mit, die nennt sich Somatic Experience Training. Und da werde ich nach und nach lernen, wie man diese Verknüpfungen, eine Schockerfahrung, eine Erfahrung, die bei mir ein traumatisches Reaktionsmuster etabliert hat, nach und nach voneinander koppeln kann und mich wieder zurückführen kann in einen ausgeglichenen Zustand. Derweil habe ich natürlich jetzt den Job, ich weiß es jetzt und werde selbstverständlich trotzdem versuchen, bestimmte Dinge anders anzugehen. Und hier möchte ich dich einmal abholen, die du jetzt mit mir vielleicht so die paar Minuten gegangen bist und dir die Story hast angehört. Vielleicht gibt es bei dir auch bestimmte Mechanismen, von denen du kognitiv weißt, die sind nicht wirklich sinnhaft. Die sind schmerzvoll oder aber haben einen abstoßenden oder vielleicht aber auch einen abwertenden Effekt nach draußen. Und du kommst denen kognitiv nicht nach. Du kannst an die kognitiv nicht wirklich Veränderungen injizieren. Dann kann es sehr gut sich um Erfahrungen handeln, die sich eben in traumatischen Reaktionsmustern manifestiert haben. Und hier macht es Sinn, dem wirklich nachzugehen. Woher kann das kommen? Was sind da vielleicht für Erfahrungen hinter? Lass dir das vielleicht wenn du Kontakt noch mit deinen Eltern hast, wenn die noch leben, oder aber wenn du vernünftigen Kontakt zu denen hast, lass dir bestimmte Sachen mal erzählen, wenn du die Geschichte nicht ohnehin schon kennst. Und bis ich tatsächlich anfange, mir auch mit diesen neuen Methoden hilfreich sein zu können, oder umgekehrt, dass Kolleginnen und Kollegen mir dabei hilfreich sein können, werde ich kognitiv daran zumindest Rahmenbedingungen verändern. Dieser Glaubenssatz zum Beispiel sei stark, Das ist ja auch ein Antreiber. Und wenn du magst, kannst du den nochmal in verschiedenen anderen Episoden aus diesem Podcast mal nachhören. Dieser Antreiber sei stark. Der verbietet mir eigentlich per se, um Hilfe zu bitten, Schwäche zu zeigen, nicht alles zu wissen. Der Antreiber sei stark, provoziert mich regelmäßig in eine Verhaltensweise, in der ich souverän und über allen Dingen sein sollte. Und ich übe mich gerade darin, Hilfe zu erbitten. Oder aber mal mein Visier so weit aufzumachen, dass ich den anderen meine Verletzlichkeit zeige. Wenn du nicht das erste Mal diese Episode hörst, weißt du, dass ich das Buch von Brené Brown fantastisch finde, Verletzlichkeit macht stark. Und diese Aussagen in diesem Buch korrespondieren dicht mit auch diesem einem Antreiber. Sei stark. Es ist auf jeden Fall ein erster Schritt und ich merke, dass mein Umfeld darauf langsamer reagiert. Manchmal sind sie auch überrascht, dass ich das sage und kriegen das nicht wirklich mit. Ach, Birgit braucht Hilfe, hahaha. Aber mehr und mehr merke ich, dass mein Umfeld darauf, wenn es wirklich verstanden wird, gerne reagieren, gerne darauf eingehen. Und ich mache die Erfahrung, dass mir das unwahrscheinlich gut tut, weil ich nämlich jetzt auf einmal nicht mehr in den Kampf gehen muss, sondern ich kann diesen Schritt in die Kampfmechanik einzutreten, kann ich mir sparen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ja hoch energiesparend an dieser Stelle. Und ich merke, dass mir das sehr gut tut, weil ich einen weiteren Schritt in die Konkurrenz gemacht habe oder mache. Einen weiteren Schritt in die Übereinstimmung von dem, was mich innerlich wirklich bewegt, und was ich nach außen dann zeige. Und wie wir wissen, macht so eine Übereinstimmung unwahrscheinlich anziehend. Für Menschen, mit denen ich zu tun habe, für Kunden, aber auch für meine Mitarbeitenden, für meine Freunde und für meine Familie. Und vielleicht hast du hier Appetit bekommen, Konkurrent zu werden, um anziehend zu sein, um Menschen, mit denen du sowieso in Verbindung stehst, wirklich in eine gute, gesunde Verbindung zu bringen. Mit dir. Ja, ich weiß, sich zu zeigen, dem anderen sich gegebenenfalls auch zuzumuten mit seiner Unvollkommenheit, mit seiner Schwäche, mit dem, was nicht wirklich leicht ist, dazu gehört sicherlich in den ersten Malen Mut und dann Übung, immer wieder Übung, um hier so den ersten Trampelpfad, den du ja damit besteigst, austrittst, wenn du eine neue Strategie ausprobierst, mehr und mehr dann auszutreten und selbstverständlicher nehmen zu können. Ich habe dir eben schon erzählt, dass ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht habe und mache. Und ich werde dir versprechen, dass ich immer wieder auch auf meine Fortbildung Somatic Experience mit dir zu sprechen komme, weil ich davon überzeugt bin, dass das ein ganz wunderbarer Weg ist, um anders nochmal an scheinbar schwer oder gar nicht zu verändernde, aber sehr unschöne Verhaltensmuster heranzukommen. Wenn dich das neugierig gemacht hat, schreib mir einfach. Wenn dich das neugierig gemacht hat und du was ändern möchtest, schreib mir einfach. Wenn du sagst, ja, es macht mich neugierig, aber eigentlich möchte ich noch was ganz anderes wissen, schreib mir einfach. Denn du weißt, ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Aus diesem Grunde wünsche ich dir viel Freude beim Entdecken möglicher Glaubenssätze, beim sich heranpirschen und beim sich mutig mit offenem Visier begegnen, um Wege zu finden, diese Verhaltensmuster zu ändern und aufzulösen. Ich bin sehr gespannt, was du dazu erzählen wirst und wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. Zum nächsten Mal freue ich mich, wenn du wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir viel Freude beim Umsetzen. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.